immer schön Geräusche machen.
Ja, sehr wichtig. Ich glaube, ich habe schon probiert.
Dirty Minutes Left.
Prost, Philipp.
Prost.
Prost, Philipp. Prost, Holger.
Prost, Arne.
Herzlich willkommen zu unserer Folge, ich glaube, 102.
Glaube ich auch, 102. Und wir haben einen Gast mal wieder. Magst Moin. Du dich selber vorstellen?
Hallo, ich bin Philipp von Protonet.
Genau.
Aus Hamburg.
Da kommt gleich mehr zu. Wir trinken heute Fettsaft. Energy Drink.
Von Dicke Kinder. Der lag auf einmal in meiner Packstation.
Ja, vielen Dank für den edlen Spender, an den edlen Spender.
Das ist ein Energy Drink mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Also Standard. Aber dieser hier basiert auf Molke, weswegen er natürlich keinen Pfand verlangt.
Ja, ganz schön seltsam, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne, Philipp?
Schmeckt eigentlich wie Red Bull, nur mit ein bisschen, geht ein bisschen geschmeidiger runter.
Ja, also schmeckt für mich wie so ein Standard.
Ja, es ist nicht spektakulär, irgendwie fruchtig oder so, nee.
Aber wir haben ja auch zwei verschiedene Versionen hier auf dem Tisch liegen.
Ich glaube, die sehen nur verschieden aus tatsächlich.
Glaube ich auch, die haben das Design wahrscheinlich irgendwann mal
geändert. Also ich habe so eine silberne Dose mit einem blauen Schimmer oben.
Und unsere sieht aus wie eine Straße bei Nacht. Schwarz und orange. So.
Mit fetten Bubbles drauf.
Genau.
Das sind wahrscheinlich die abgesaugten Fettmoleküle der dicken Kinder.
Ja.
Ja. Ja, Philipp, wir haben dich heute zu Gast. Ja. Du bist quasi hier als Stellvertreter von Protonet.
Genau,
ja. Erzähl doch mal was.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das super. Ihr sitzt ja unter uns. Wir haben unser Büro quasi über euch im gleichen Gebäude, was ich ja auch erst wusste bis zu dem Zeitpunkt, dass ihr uns eingeladen habt.
Sehr praktisch, ne?
Sehr praktisch. Wir haben ja gerade schon gesagt, vielleicht können wir das ja öfter machen schon, wenn das hier funktioniert und wenn ich nicht heulend rausrenne. ja, also ich bin von Protonet. Protonet, wir sind ein Startup hier aus Hamburg und wir bauen Personal Server. Das sind kleine, orangene Boxen, beziehungsweise wir haben mittlerweile zwei Produkte. Das eine ist eine Box, das andere ist so wie so ein Zylinder. 20x20x20 Zentimeter. Und darauf läuft eine Software und die Software ermöglicht es den Nutzern, eine Kommunikations- und Dateimanagement-Infrastruktur aufzubauen. Das bedeutet, wenn du ein kleines Unternehmen hast, ihr zum Beispiel, ihr habt ja jetzt über die 102. Folge richtig, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ihr habt ja, das sind ja Projekte von euch und die bearbeitet ihr, die klassifiziert ihr, dazu gibt es Informationen etc. Normalerweise, was ihr machen würdet, ihr würdet irgendwie einen Service aus dem Internet aussuchen, wo ihr sagt, okay, der passt dazu. Und bei uns könnt ihr das so machen, das funktioniert so einfach wie ein Internet-Service, also wie ein Service aus der Cloud. Nur, dass das nicht in der Cloud läuft, sondern in dieser kleinen Box.
Also sowas wie Dropbox?
Ja, nein. So kann man das jetzt nicht sagen. Ich sehe schon, du grinst hier und versuchst hier schon anzuteasen. Also von der Funktionalität her ist es wie Dropbox. Ich kann meine Dateien überall speichern, jederzeit darauf zugreifen. Ich habe aber dazu noch ein ganzes, zum Beispiel wenn ich das als kleine Firma benutze, eine komplette Kommunikationsinfrastruktur. Das heißt also so Projektchats. Ich kann Videotelefonie darüber machen. Ich kann mir private Nachrichten hin und her schicken. Ich kann Kalender und Kontakte managen. Also alles, was ich so im Unternehmen mache.
Das heißt, ihr verkauft aber die Kiste. Die steht dann im Unternehmen quasi im Schrank.
Genau. Also wenn du dir das jetzt kaufst, dann schicken wir dir per Post zu, du packst sie aus, da ist ein Knopf drauf, du kannst sie selber installieren, du musst überhaupt keine Ahnung von IT haben, also es ist leichter zu installieren als eure Aufnahmestation, vor der wir hier sitzen. Also du musst wirklich nur Strom rein und das Internetkabel rein, dann kannst du auf den Knopf drücken und nach 3 Minuten kannst du produktiv mit deinem ganzen Team darauf arbeiten.
Und das kann ich dann aus dem lokalen Netzwerk oder auch von außerhalb?
Von überall. Es geht alles SSL verschlüsselt, also nicht VPN oder sowas, weil ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir sagen, wir bringen den Leuten Einfachheit und Unabhängigkeit. Und Einfachheit bedeutet, dass auch jeder technische Schritt natürlich sehr einfach sein muss. Und ein VPN einzurichten
kann schon komplizierter
sein. Und für jemanden, der sich nicht mit IT auskennt, ist das eine richtige Herausforderung.
Ja.
Und SSL ist halt im Prinzip, bietet sozusagen den Glas, musst du aber nicht immer installiert werden. Und wenn du das jetzt über den Browser erreichen willst, dann hast du automatisch eine SSL-Verschlüsselung und kannst es von jedem Rechner, von jedem Mobile, von Tablet, sonst wo, überall auf der Welt machen. Wie ein Cloud-Service halt, nur bei voller Datenhoheit.
Braucht man da eine bestimmte Internetverbindung für, um das zu nutzen?
Oder
klappt es auch mit einem 56K Modem?
Ja, also...
Kommt natürlich wahrscheinlich auf die Dateigröße an.
Kommt ein bisschen auch an. Also ich sag mal, für den Projektchat, da geht eigentlich alles, ne, weil das ist klar, da geht
irgendwie nicht
durch. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie in nochmal 10 Kilometer hinter Bargter Heide sitze irgendwie und Video-Editing mache und jeden Tag
ja, gut, 30 okay,
Gigabyte ist natürlich klar. Videos hochlade, dann ist das natürlich immer eine andere Sache. Das Internet ist meistens auch das Bottleneck, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, das stimmt schon.
Und du hast gesagt, es gibt zwei Produkte. Unterscheiden die sich irgendwie großartig? Oder?
Ja, also streng genommen gibt es sogar drei. Also es gibt einmal Kala und Kalita, ja, so nennen wir die, geben denen so schöne Frauennamen, so wie das in der Flugzeugindustrie
sind ist. Das, sind das deine beiden Freundinnen?
Das sind quasi meine Freundinnen, die Freundinnen, die dem ganzen Unternehmen gehören, sozusagen. Bei uns kommen einige aus der Flugzeugindustrie. Mhm. Und da gibt man ja den Flugzeugen immer auch Frauennamen. Ja. Und daher kommt das so ein bisschen. Und genau, Kala und Kalita. Kalita ist sozusagen eine kleine Kala. Kala ist so richtig 16 Terabyte Xeon Quattro Prozessor, mega. Also ich kann da mit einem 40 Mann starken Team richtig voll produktiv drauf arbeiten. Kalita ist ein bisschen kleiner, geht bis 8 Terabyte Storage, hat einen Pentium Prozessor. Kann ich jetzt zum Beispiel keine Virtualisierung drauf machen. Und da gibt es noch Maya. Maya richtet sich im Prinzip an so Freelancer, Mikro-Teams, Micro-Businesses.
Und so was wie jetzt hier.
So wie ihr. Und aber auch Privatpersonen. Ja. Das heißt, also ich als Privatperson, ich habe zum Beispiel auch eine, ich habe Sachen, die ich mit der Arbeit mache, ich habe aber auch private Projekte, nenne ich es mal jetzt zum Beispiel, sei es, dass es ein Urlaub ist oder dass ich einen gemeinsamen Chat mit meiner Freundin habe bezüglich unserer Wohnung oder mit meiner Familie.
Statt WhatsApp.
Zum Beispiel statt WhatsApp, ja. Es gibt natürlich eine App, über die kann man chatten, aber auch eben nicht nur sowas, sondern auch alles, was so organisatorische Sachen sind. Ich habe eine Kalendereinbindung zum Beispiel. Ich habe so eine Aufgabenliste, die ich gemeinsam machen kann. Sei es, dass es eine Einkaufsliste ist. Also ganz viele verschiedene Sachen.
Das sind also die Daten, die ich mit meiner Freundin alle bei Google liegen habe, damit Google das alles schön mitkriegt, was wir machen.
Und ja,
also ihr habt das dann quasi bei euch im Wohnzimmer stehen.
Ist so ja, ungefähr,
ist ja. Ist ja ein bisschen besser, wenn man sich so...
So ungefähr, ja. Also, klar, also Privatsphäre ist für viele Leute natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Was aber eigentlich dazu kommt, ist diese... also Effizienz spielt auch eine sehr große Rolle. Du musst gucken, wenn du ein kleines Unternehmen hast, dann... ihr kennt das sicherlich, dieses E-Mail-Ping-Pong.
Ja, man schreibt
es immer hin und her und dann musst du noch jemanden in CC nehmen und dann musst du es wieder rauskopieren und weiterleiten und so weiter und so fort. Und so hast du diese Box und da sammelt sich die ganze Kommunikation drin, wird immer größer und da, wann immer du Zugriff auf diese Kommunikation oder auf Dateien oder Aufgaben haben möchtest, kannst du einfach nur in diese Projekte reingehen oder jemand dem, der ein Projekt, es gibt so Projekt-Owner, ja, wenn ich ein eigenes Projekt anlege, bin ich der Projekt-Owner und kann dir Zugang dazu geben, ich kann einem Externen dazu Zugang geben, jeden einfach per E-Mail-Adresse einladen und muss dann nicht irgendwelche Sachen weiterleiten, sondern die Leute können sich die Sachen dann selbst zusammensuchen.
Ist das Teil des Betriebssystems? Ich habe gelesen, ihr habt ein eigenes Betriebssystem dafür. Mhm.
Ja, wir nennen das Protonet Soul, die Seele, der Körper.
Mhm.
Das ist... genau, also es ist selbst entwickelt, es basiert auf Linux, Ubuntu, benutzen natürlich auch viele Open-Source-Geschichten, zum Beispiel für Antivirus-Geschichten und so weiter.
Für den Chat wahrscheinlich Java oder sowas?
Nee, das haben wir tatsächlich auch selbst gebaut.
Okay.
Und genau.
Also dieses Projekt bei
genau, meine ich. Genau, das Betriebssystem ist quasi auch schon die Software, auf der man arbeitet. Also wenn da gibt es dann auch eine Systemverwaltung, aber die Systemverwaltung, da steht dann im Prinzip nur, möchtest du dein Passwort ändern, möchtest du dein Hintergrundbild ändern, deiner Box geht's gut oder deiner Box geht's nicht gut und hier kannst du ein Update machen. Also du kannst nicht irgendwie Konfiguration oder sowas machen, das richtet sich an Personen, die keine Ahnung von IT haben. Ich zum Beispiel auch, ich habe keine Ahnung von IT.
Mhm.
Ja, ich kann mir gerade noch eine E-Mail-Adresse einrichten, dann hört es schon auf. Und für mich ist es halt genau das Richtige, weil ich kann es halt hinstellen. Es ist wie ein iPhone. Mit einem iPhone, das mache ich auch an, dann drücke ich auf den Knopf und das funktioniert einfach und ich musste noch nie irgendwie in die Betriebsanleitung reinschauen. Mal, wenn ich mal einen Fehler habe, wenn es mal buggy ist, dann gucke ich ins Internet und dann gebe ich ein, stürzt immer ab, was tun. Ja. Ja, und dann kann ich da eine Lösung für finden. Wir haben natürlich jetzt noch nicht so viele Nutzerzahlen wie Apple, ja, also wir sind ehrlich gesagt natürlich noch weit davon entfernt. Aber auch wir haben schon so ein kleines User-Forum, wo Leute sich so ein bisschen gegenseitig helfen können. Wir haben natürlich einen sehr guten Support, das ist übrigens auch in unserem Produkt immer mit drin. Also der Service ist immer mit dabei.
Für ein Jahr oder solange es euch gibt?
Also für die großen Produkte, solange es uns gibt. Lifetime, also auch die Software-Lizenz, auch alle Updates, ist immer alles umsonst. Wir bauen ja, wir sagen ja unabhängig, ne? Einfachheit, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit muss auch Unabhängigkeit von uns selbst bedeuten. Das ist zwar entgegen vieler betriebswirtschaftlicher Lehren, ja, die Betriebswirtschaft suggeriert, dass es besser ist,
die Kunden an sich zu binden.
Ja, wir können die Kunden aber nicht durch Abhängigkeit an uns binden, sondern wir wollen sie durch gute Leistung einfach binden. Ja,
durch Zufriedenheit.
Genau, ja. Die wollen halt, dass die Kunden hinkommen und sagen, ich finde das geil, ich bin bereit auch für, was weiß ich, wir haben natürlich auch nochmal, du kannst einen Premium-Service kaufen, du kannst einen Offsite-Backup kaufen und du kannst irgendwann haben wir so einen App-Store, dann kannst du Apps kaufen, das wirst du alles machen können, aber das musst du nicht machen, um so einen Service zu benutzen.
Und die, du hast gesagt, da sind Services, die da drauf laufen, die erreicht man dann alle über den Webbrowser.
Genau. Also im Moment noch, geht alles noch über Browser. Wir bauen gerade eine App. Es gibt so gerade die erste Version. Das ist wie so ein Chatter. Da kann man private Nachrichten hin und her schicken mit Fotos, so wie WhatsApp. Ja, das läuft aber über die Box.
Für welches Betriebssystem?
Das Android, iOS.
Okay.
Im Moment noch. Das ist so die erste Version. Wir iterieren halt immer sehr viel und gucken, okay, was wollen jetzt die Leute? Was ist das meistgefragte Feature? Macht es Sinn, das überhaupt einzubauen? Es gibt nämlich auch viele Features, die nachgefragt, die wir mit Absicht nicht einbauen. Weil wir versuchen uns so ein bisschen davon loszulösen, dass die Leute uns wegen der Features kaufen.
Ja.
Weil wegen der Features, entweder hat ein Konkurrent schon die Feature oder die Konkurrenz baut die Features eben nach. Was wir tatsächlich versuchen, ist den Leuten eine Idee von unserer Vision zu geben, was wir versuchen zu erreichen mit unserem Unternehmen. Und was wir versuchen zu erreichen ist, Einfachheit und Unabhängigkeit. Ja? Man kann zum Beispiel diese Boxen auch miteinander verbinden. Also wenn du eine hast und du hast eine und ich habe eine, also wir drei hier, da können wir auch Projekte untereinander teilen. Und wenn wir zum Beispiel in einer Reichweite miteinander sind, dann können die auch miteinander funken. Ne? Da ist ein eingebautes WLAN drin etc. Und wir könnten dann zum Beispiel aufs Internet verzichten. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind hier in der großen Bergstraße. Für alle, die das nicht wissen, das ist eine große Straße in Hamburg-Altona.
Mit einem großen Ikea.
Mit einem riesen Ikea. Ja, da sind viele Leute drin. Und wenn ich mein Handy anmache, dann sehe ich, und ich mache das hier, gucke mir die Wi-Fi-Signals an, dann sehe ich 10, 15, 20 Wi-Fis. Und jetzt stell dir mal vor, da würde überall so ein Betriebssystem drauflaufen. Und die könnten sich alle miteinander verbinden, so wie unsere Boxen das können. Dann bräuchte ich ja zumindest lokal zum Beispiel kein Internet mehr.
Jedenfalls für die Sachen, die man mit der Box
macht. Genau, jedenfalls diese Sachen, die man mit der Box macht. Und wenn man das jetzt einfach ein bisschen weiterspinnt, stell dir mal vor, das würde in ganz Hamburg gehen. Und ganz Hamburg könnte sich so miteinander vernetzen. Zumindest alle Leute, die so eine Box haben. Beziehungsweise, ich muss nicht mal eine Box. Ich kann natürlich auch damit arbeiten, wenn ich keine eigene Box habe, sondern ich kann über die Box von Freunden oder sowas arbeiten. Und wenn ich Hamburg durch habe, was wäre, wenn ganz Norddeutschland das hätte und so weiter und so fort und irgendwann
brauchen wir kein Internet mehr.
Das heißt, ihr skaliert auch dadurch, dass, wenn die Firma größer wird, einfach eine zweite Box dazu kaufen und dann ist die Sache gegessen.
Ja, so einfach ist es nicht. Noch nicht. Da arbeiten wir auch natürlich dran. Also wir haben eine große Version 1.0 gebaut und die war super. Und dann haben wir die selber die ganze benutzt und haben wir selber gesehen, okay, wenn die Firma größer und größer wird, dann
reicht der Speicher immer nicht mehr.
Ja, der Speicher reicht schon. Also den Speicher kann ich einfach andocken. Okay. Das ist nicht so das Problem. Ich kann halt einfach eine größere Disk reinstecken. Ne? Ich kann halt auf 50 Terabyte. Kostet dann halt mehr. Aber wie sich das System anfühlt und wie ich damit arbeite, das lässt sich nicht unendlich erweitern. Und deswegen arbeiten wir gerade an einer großen Version 2.0, die dieses Problem lösen soll. Aber dennoch, wir richten uns eigentlich eher sowieso an kleine Unternehmen und Kleinstunternehmen und Privatpersonen, die halt eben viele so Projekte machen. Und wir werden nie jetzt ein System sein für große Unternehmen. Also bei uns fragen zwar auch viele größere Unternehmen an, sagen, ja, wir haben 150 Mitarbeiter und könnte man dann nicht und dann müssen wir nur noch das einbauen, aber gutes Product Management bedeutet halt, zu vielen Sachen Nein zu sagen.
Ja, ja. Und das merkt man ja auch zum Beispiel an Apple. Ja. Wodurch ich ja vor allen Dingen aufmerksam geworden bin auf euch, war eure Crowdfunding-Kampagne.
Ja.
Die war ja auch sehr erfolgreich, wenn man das mal so sagen
möchte.
Wie lange hat das gedauert? Irgendwie 10 Stunden, dann hattet ihr Schnee. Oder 2 Stunden hattet ihr euer Goal erreicht und dann noch irgendwie ein paar Stunden mehr. Und ihr konntet Dagoberts Geldspeicher nachbauen.
Ja, so ganz so weit sind wir noch nicht. Also man darf natürlich nicht vergessen, das ist noch kein unternehmerischer Erfolg. Das ist ein Kampagnenerfolg, aber der unternehmerische Beweis steht sozusagen noch aus. Aber die Kampagne war sehr erfolgreich, also das hat auch super viel Spaß gemacht, das natürlich zu sehen. Wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt, also wir haben bestimmt 4 Monate mit 3 Leuten fulltime an der Kampagne gearbeitet, weil, Entschuldigung, man darf nicht vergessen, hat sau viel Arbeit, sowas zu machen. Also ich muss die ganzen Pressegeschichten, also alle Kommunikationsgeschichten machen. Ich muss einen Businessplan schreiben. Ich muss die ganzen Konzepte vorbereiten für die Rewards. Ich muss die ganzen Vertragsgeschichten mit der Plattform machen. Ich muss Filme drehen. Ich muss Fotos machen. Ich muss Visuals machen. Also ich muss so viel machen. Und das alles muss halt echt richtig gut sein. Muss also near to perfect sein. Perfekt gibt's nicht, aber man muss so nah an perfekt dran sein wie möglich. Und deswegen muss man einfach auch viele Ressourcen mit einbinden. Und ja, das hat dann gut funktioniert. Wir hatten nach 10 Stunden und 8 Minuten hatten wir die 1,5 Millionen Euro voll, womit wir selber nicht gerechnet hätten. Also wir haben gedacht, okay, wir haben ja schon mal eine Crowdfunding-Kampagne in 2012 gemacht, damals über 200.000 Euro. Das waren 48 Minuten, das war auch schon richtig geil. Und wir wussten, okay, wenn wir richtig anteasern und ein bisschen verknappen die Goodies und wenn wir eine coole Story erzählen, dann wird das gut funktionieren. Aber wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht. Mhm. Und deswegen haben wir es dann auch nochmal aufgemacht. Also wir haben ja dann nochmal 1,5 Millionen gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir setzen diese Runde fort. Weil so viele Leute angefragt haben, sie haben angerufen und haben gesagt, ich will noch investieren und ich möchte noch investieren. Mindestens 150 Leute. Und haben gesagt, wenn so viele Leute da draußen noch sind, die investieren möchten und auch ein Produkt haben möchten. Weil wenn man investiert hat, über 2000 Euro, hat man auch ein Produkt von uns bekommen. So eine kleine Maya, die dann ab Herbst, also es gibt leider noch kein genaues Datum, geschippt wird. Und da haben wir gesagt, wir machen es einfach auf. Und dann ging es wieder los. Ja. Und dann war es nach 5 Tagen insgesamt. Also die zweite 1,5 Millionen hat länger gedauert, aber trotzdem nach 5 Tagen war es dann voll.
Ich habe das Ganze auf so einer Plattform gemacht, die ich noch gar nicht kannte. Das war
wie Seedmatch. Seedmatch, ja. Das ist die größte deutsche Crowdfunding-Plattform. Also es gibt ja sehr viele Crowdfunding-Plattformen weltweit. Die bekannteste ist sicherlich Kickstarter und danach gefolgt wahrscheinlich von Indiegogo, würde ich jetzt mal sagen, von meinem Gefühl her. Ich habe da nie Research oder sowas gemacht. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele andere länderspezifische, produktspezifische, also Kickstarter ist zum Beispiel sehr, sehr produktlastig, sehr B2C-lastig.
Kickstarter ist ja schon fast so ein Shopping-Mall.
Ja, genau. Genau. Für früh einkaufen. Ja. Genau. Und Seedmatch richtet sich eben, also es ist eine rein deutsche Plattform, richtet sich auch ausschließlich an deutsche User und deutsche Startups. Weil das Coole an Seedmatch ist, da wird man immer gefeatured. Also bei Kickstarter laufen ja ganz viele Kampagnen parallel und man kann die selber sozusagen starten, wenn man möchte. Bei Seedmatch wird alle 2 Wochen wird eine Kampagne gestartet und dann hat man auch in dieser Zeit die komplette Attention der ganzen Community und das hilft enorm. Die können halt ganz viel Retargeting machen, die können halt Newsletter rausschicken, ganz genau. Und für jedes Startup können sie das eben machen. Sie können natürlich dann nur so und so viele nehmen. Aber für den deutschen Raum reicht es absolut. Also die haben sehr viele coole Projekte. Die haben zum Beispiel auch Evolo finanziert. Das ist so ein Elektro-Helikopter. Super, super geiles, zukunftsweisendes Konzept. Autera heißen jetzt Cloud and Heat. Das ist so eine Mischung zwischen Blockheizkraftwerk und Cloud.
Okay. Ja, also hätte ich jetzt nicht zusammengebracht, die beiden Geräte.
Ja, genau. Also sehr, sehr viele coole, zukunftsweisende Projekte. Und ist eine sehr analytische Plattform, gehen sehr professionell vor in allem, was sie tun. Mhm. Also wir hätten für uns keinen besseren Partner finden können.
Und ihr macht das Ganze nämlich jetzt mal an Vollzeit. Also ihr habt keinen Nebenberuf oder keinen
Hauptberuf mehr. Ja? Ja, also wir sind mittlerweile schon 25 Leute, die fulltime arbeiten. Also wir haben natürlich ich glaube 200 Praktikanten und so und wir haben auch so einen Schülerpraktikanten, also die sind jetzt
200 Praktikanten?
2, 3, nicht 2. 25 Fulltime und 200 Praktikanten, ja. Es lebe der Arbeitsvertrag. Ja. Okay. Nee, Quatsch. Nee, 2, 3 Praktikanten und genau, also wir waren, als ich dazugekommen bin, ich habe das Unternehmen ja nicht gegründet, ich bin dazugekommen 2013, Anfang 2013, da waren wir zu 6. Mhm. Und dann haben wir eine Angel-Finanzierung gemacht mit lokalen Business Angels, der Tarek Müller. Der ist selber erst 26, hat gerade zwei seiner Unternehmen an die Otto-Gruppe verkauft. Und wir sind so sein erstes Investment gewesen. Der leitet auch jetzt das Project Collins, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So das Zukunftsprojekt der Otto-Gruppe. Sehr, sehr cooles Projekt. Und Stefan Koller und Stefan Rebbe, das sind die Gründer der Werbeagentur Koller Rebbe. So eine Kreativagentur, sitzen in der Speicherstadt, auch, ich glaube, 200 Mitarbeiter. Und dann noch mit der Hamburger Innovationsstiftung, mit denen zusammen haben wir diese Runde gemacht. Und dann ab Juli letzten Jahres sozusagen offiziell mit Carla und Kalita in den Markt gegangen.
Was ist denn das für so ein Gefühl, wenn man in so ein Start-up geht? Also ich bin bei so einem klassischen europäischen Großunternehmen angestellt und bin da so sehr sicher und fühle mich da sehr, sehr glücklich, weil ja, ich habe halt meine Sicherheiten. Aber man ist natürlich sehr eingeschränkt in dem, was man da erreichen kann oder welchen Spielraum man da hat. Das ist ja bei einem Startup ganz anders.
Also du bist bei Airbus?
Ja.
Okay. Europäisches Großunternehmen aus Hamburg. Ja. Ja, also interessant. Ich war mal eine Zeit lang bei der Lufthansa. Während meines Studiums, ich habe da so ein Projekt gemacht. Und
was hast du studiert?
Ich habe BWL und VWL studiert. Und ich fand Luftfahrt immer wahnsinnig interessant und ich wollte immer zur Lufthansa gehen. Also früher wollte ich Arzt werden, aber als ich nicht mehr Arzt werden wollte, wollte ich unbedingt irgendwie zur Lufthansa als Pilot oder als irgendwas. Und dann bin ich da in der Innovationsabteilung gelandet und habe gedacht, wenn ich in die Flugzeugbau oder beziehungsweise bei einer Airline in die Innovationsabteilung gehe, dann sehe ich, was in 20 Jahren Realität ist, so ungefähr. Und das war halt Pustekuchen, das war halt nicht so. Und es halt war für mich... war das ein, also vom Produkt her sehr cool, sehr kompetente Leute natürlich. Man hat natürlich die mega Ressourcen. Ne? Also da sagt man halt, ja, dann steckt man hier nochmal 1 Million rein und so. Und da, als Student denkst du natürlich, wow. Ja. Und hab dann aber gesehen, ich habe einen großen Teil meiner Zeit damit verbracht, mikropolitisch zu agieren. Das heißt also, ich habe gesehen, es gibt halt ganz viele kleine Konflikte im Unternehmen. Das fängt damit an mit... wen setze ich in CC bei der E-Mail? Ja? Ja. Oder wem schicke ich oder wen informiere ich zuerst? Ja? Damit sich keiner auf den, und das hat mir so den letzten Nerv geraubt. Und das konnte ich nicht. Ja? Und da wusste ich, okay, das ist nicht das richtige Umfeld für mich. Man muss natürlich zugeben, Lufthansa an sich auch noch ein sehr konservativer Konzern und sehr sicherheitsbedacht. Das kommt halt einfach aus der Airline-Industrie. Natürlich spielt Sicherheit eine riesengroße Rolle.
Na gut, aber Innovationsabteilung hätte man ja schon was anderes erwarten
können. Genau, ich hätte halt gedacht, alles klar, ich komme da rein und dann sind da große Hallen und dann macht man da irgendwelche Versuche, aber es war halt nicht so.
Ja.
Es war halt nicht so. Und ja, ich habe nebenbei auch während meines Studiums eine kleine Firma gegründet mit ein paar Kumpels, so eine kleine Online-Plattform, und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich war auch in so einer studentischen Unternehmensberatung und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, warum macht mir das so viel Spaß? Weil ich halt immer was Neues gemacht habe und immer ganz unbedarft an die Sachen rangehen kann und Fehler auch zugelassen werden. Also, und so ist es auch bei uns bei Protonet. Wir fördern Fehler quasi. Ja, wir sagen, es ist gut, wenn du Fehler machst. Also du sollst halt einmal machen. Du sollst ja einmal machen. Nicht zweimal und nicht dreimal natürlich, sondern einmal, dann daraus lernen. Mhm. Aber Fehler werden zugelassen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn bei uns irgendjemand so richtig Scheiße baut. Solange halt die Lektion daraus lernt. Und das ist halt in einem großen Unternehmen, ist diese Kultur... Meistens nicht vorhanden. Ich war jetzt noch nicht bei Airbus, ich weiß nicht, wie es bei Airbus ist. Aber
da gibt es keine Fehler.
Da gibt es keine Fehler, siehst du? Ja. Und genau, also und da wusste ich halt, okay, ich möchte irgendwas Neues machen, ich will was aufbauen. Außerdem kann ich in einem kleinen Unternehmen, in einem Startup, sehr, sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen. Also bei uns kannst du halt vom Praktikanten zum Abteilungsleiter werden in 6 Monaten. Ja. Und das schaffst du halt sonst. Also in einem großen Unternehmen geht das nicht, allein weil die Struktur es nicht zulässt, was ja auch okay ist. Das ist einfach eine andere Phase des Unternehmensalters. Mhm. Genau, und deswegen habe ich gesagt, Startups, das war dann auch für mich nach dem Studium schon klar. Dann.
Wie bist du denn dann jetzt zu Protonet gekommen? Bist du einer der Gründer?
Nee, ich bin nicht einer der Gründer. Gegründet wurde das von Ali Yelve und Christopher Blum, die waren beide bei Xing, sind beide Softwareentwickler. Ich habe Ali kennengelernt, ich glaube 2010 oder 2011 auf irgendeinem Event, irgendein Startup-Event, und da hat er irgendwas gesprochen, und damals war es noch sehr, sehr abstrakt. Man darf nicht vergessen, wie gesagt, er ist Softwareentwickler und...
Oh, von da kommt die Idee schon, von 2010.
Die Idee war sogar schon 2008. Mhm. Und damals hat der Ali in der Nacht so einen Protonet-Primer geschrieben. Gibt's auch noch im Internet, wenn ich Protonet-Primer google, dann sehe ich noch dieses Dokument von 2008, ist noch aufgeschrieben über die Ursprungsidee. Und dann, wie das halt so ist, dann ist es halt sehr viel nachts coden oder beziehungsweise nach der Arbeit mit Pizza und Red Bull und so weiter und
hey,
so
fort. Das kenne ich.
Und genau, und hat sich dann so und so entwickelt, und irgendwann hat er halt gesagt, okay, es muss jetzt irgendwie ganz oder gar nicht sein. Und dann hat er halt gesagt, Job gekündigt, ab ins Beta-Haus hier in Hamburg. Und dann haben sie halt angefangen mit zu arbeiten. Und genau, und wie gesagt, also Ali habe ich kennengelernt auf einem Event, und dann irgendwann habe ich ihn noch ein, zwei Mal getroffen, und dann haben wir uns mal zusammengesetzt Und hat er gesagt, hey, wir suchen hier Leute, die Bock haben, das aufzubauen und damit zu machen. Und dann wusste ich irgendwie, ich war gerade dabei, also ich war vorher bei Pioneers.io, das ist so eine Plattform für Technologie und Unternehmertum, sitzen in Wien. Für die habe ich Business Development in Osteuropa gemacht. Das war sehr spannend, aber da war dann die Lernkurve irgendwann flachte ab. Und dann habe ich gesagt, okay, auch das Unternehmen hat sich neu strukturiert. Und da irgendwie so mit vielen Sachen war ich dann nicht so richtig zufrieden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt, müsste entweder nach Wien gehen. Also ich habe das aus Hamburg ausgemacht, müsste entweder nach Wien gehen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das anders. Und Protonet war für mich ganz klar, dass die Vision und was alles möglich ist mit diesem Unternehmen, ganz klar das, was ich machen wollte.
Gesundheit.
Entschuldigung.
Ja. Das ist ja, also ich habe mir das vorher nur ein bisschen angeguckt. Ich wollte mir ja von dir das auch ein bisschen erklären lassen. Mhm. Was ich jetzt sehe, ist, dass dieses Protonet, um nochmal auf das Produkt zurückzukommen, ja, ganz anders ist als zum Beispiel dann Dropbox und iCloud, was es gibt. Sondern es ist ja eher eine smarte Cloud, wenn man so sagen kann. Also für dumme Geräte, du brauchst einen Webbrowser und alles andere wird in dem Gerät gemacht.
Genau.
Das ist ja quasi genau der gegenteilige Ansatz von dem, was Apple macht. Du hast halt ein schlaues Gerät und du hast nur einen dummen Datenspeicher.
So habe ich es tatsächlich noch nie gesehen.
Finde ich auch interessant. Gerade
finde ich auch einen sehr interessanten Vergleich.
Es gibt ja noch
werde mir das aufschreiben gleich. Werde das mal zur
Sprache. Kannst du auch nachhören.
Ja, es gibt ja noch diesen Transporter. Das ist ja auch man hat seine eigene Cloud, man kauft dann einen Transporter oder man kauft zwei und drei, verteilt die bei seinen Freunden, die verbinden sich dann und man hat dann eine Cloud auch zwischen diesen Geräten, aber das ist ja auch nur ein dummer Datenspeicher. Fällt mir jetzt so als Unterschied auf.
Also wie gesagt, es ist mir tatsächlich noch nie so aufgefallen, das müsste ich erstmal sacken lassen und darüber nachdenken, aber jetzt wo du es sagst, klingt das total plausibel für mich.
Du hast gesagt, die Server sind für kleine Unternehmen und Privatanwender.
Ja, genau.
Was würde mich dazu bringen, so einen Server zu kaufen?
Also, kommunizierst du viel so mit E-Mail und dann wahrscheinlich dann noch irgendwie über Twitter und über Facebook und über WhatsApp, also über alle Kanäle, die es so gibt.
Abgesehen von WhatsApp, das mag ich nicht, aber ansonsten ja.
SMS. Ja. Oder irgendwas anderes. Genau, du kommunizierst viel, du hast auch viele Daten, sei es jetzt Fotos oder Dokumente oder Videos oder was auch immer du für Daten hast. Tonspuren, ja, hast du natürlich auch eine ganze Menge jetzt. Du hast Termine, du hast Aufgaben. All das sozusagen, das hat irgendwie jeder, nicht wahr? Und was ich normalerweise, stehe ich vor der Wahl, okay, ich gehe in die Cloud. In der Cloud stehen mir unterschiedliche Services zur Verfügung, zum Beispiel für meine Daten, du hast es vorhin angesprochen, zum Beispiel Dropbox. Und zur Kommunikation benutze ich meinetwegen Skype. Mein Kalender liegt bei Google und dann habe ich noch irgendwie ein kleines Projektmanagement-Tool, Basecamp, was weiß ich. Mhm. Ja. Als eine andere Alternative ist, ich kaufe mir eine eigene Infrastruktur, also zum Beispiel ein NAS oder also wenn ich nur Speicher haben möchte oder halt eine richtige Serverinfrastruktur mit den Software-Virtualisierungen, die ich brauche, um diese ganzen Services abzudecken. Beides ist absolut legitim und hat Vorteile, beides hat aber auch krasse Nachteile. Beim Cloud-Service ist es so, ich habe ganz viele verschiedene Sachen, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, wenn ich bei Skype einen neuen User hinzufüge, hat es keine Auswirkungen irgendwie auf mein Basecamp-Projektmanagement, auf meine Rechtestruktur.
Ich kann ihm nicht gleich den Zugriff auf den Kalender geben.
Genau, du musst halt alles immer singulär machen, das heißt, die sind nicht interconnected, diese Dinge. Was dazu kommt, und du hast meistens immer eine freie Version. Du zahlst aber irgendwann immer pro Nutzer pro Monat. In der Regel bei Dropbox, bei einem Enterprise-Account sind es, glaube ich, $9.99 pro Monat. Das heißt, bei einem 10-Mann-Team bist du schon bei $1.000 im Monat. Bis $1.000 im Jahr. Ja. Sogar $1.200 im Jahr. Und da hast du halt nur Speicher zum Beispiel.
Ja.
Und was dazu kommt, also von Datenhoheit brauchen wir halt gar nicht sprechen.
Hat die NSA.
Also hat nicht nur die NSA, sondern was ist zum Beispiel, wenn du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst? Da ruft dich keiner vorher an und fragt, möchten sie ihre Daten noch kurz runterziehen, sondern das ist dann einfach weg.
Ja.
Oder wenn jemand dein Passwörter können auch bei uns geknackt werden, das darf man jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber dir kann das halt jemand wegnehmen. Wenn jemand jetzt entscheidet, der darf es jetzt nicht mehr haben oder unser Service wird jetzt dreimal so teuer und du kannst es nicht mehr zahlen, dann ist halt weg.
Oder Google stellt einfach mal einen Dienst ein. Was sie auch haben zumal.
Genau. Ja. Genau. Und bei der anderen Alternative, also wenn du eine eigene Infrastruktur hast, da musst du entweder...
Telefon.
Da ruft gerade Ali an. Ja. Hier, aber ich gehe da mal nicht dran. Bei einer eigenen Infrastruktur ist das Problem, ist, ich muss mich entweder sehr gut damit auskennen, das heißt, ich muss fragen, wie stecke ich diese Sachen zusammen, wie konfiguriere ich die Software, wie mache ich eine Virtualisierung, ich muss meinen DynDNS einrichten, bla bla bla, da muss ich mir halt richtig für auskennen, ich muss IT-Admin sein, oder ich muss jemanden dafür bezahlen, dass er das macht, und dann bin ich halt schnell irgendwie bei 10.000 Euro, ja. Damit ich halt das alles habe, plus 500 Euro Wartungsvertrag im Monat. Und wir haben halt gesagt, okay, kann das nicht so einfach sein, dass ich diesen ganzen Vorteil von diesen Cloud-Services haben, die so komfortabel, deswegen gehen die Leute ja in die Cloud, weil es einfach komfortabel ist. Ne? Ja. Weil es einfach, machst einfach an, E-Mail-Adresse, Konto, fertig. Und so, dass sie intelligent miteinander zusammenarbeiten, die Services, aber dass ich auch die vollen Vorteile der eigenen Infrastruktur habe, nämlich, dass das mir gehört. Und dass ich das da hinstellen kann, ich kann das anmachen, ich kann das ausmachen, ich kann entscheiden, wem das gehört. Und deswegen haben wir das Produkt so entwickelt.
Der Nachteil ist natürlich daran, dass ich halt nicht alles haben kann. Wenn du sagst, das ist halt vorgefertigte Software, von euch gefertigte Software. Und wenn jetzt ein neuer Dienst aufpoppt, den ich auch auf meinem eigenen Server installieren könnte, und ihr sagt, ja, haben wir noch nicht implementiert, dann gibt es den halt noch nicht.
Also auf der großen Kala zum Beispiel, da ist eine Xeon-Maschine drin, da kannst du alles virtualisieren. Also da kannst du 10 virtuelle Maschinen nebenher laufen.
Und da kann ich irgendwas installieren.
Jede Software kannst du installieren. Okay. Also wir haben auch da, wir haben da unser CRM drauflaufen, also unser Customer Relationship Management Tool. Wir haben da unser Warenwirtschaftssystem drauflaufen. Wir haben da unsere Telefonanlage drauf. Also wir haben da alles, was wir im Unternehmen brauchen und virtualisieren können, haben wir da drauf. Da kannst du auch zum Beispiel Windows Exchange, kannst du alles drauf einrichten. Okay. In Zukunft, das ist aber nur eine Zwischenlösung. In Zukunft soll das so sein, dass wir wie bei einem iPhone so einen App Store haben. Ein iPhone hat ja auch Basis-Features, ne, telefonieren, ja. SMS, Kalender, Browser oder sowas, ja. Genauso haben wir Kommunikation, Dateimanagement, Kalender, Kontakte.
Alles, was ihr glaubt, was man halt für so ein Projektmanagement
braucht. Genau. Wir werden das aber aufmachen, sodass jeder dafür was eigene Sachen bauen kann, und dann kann ich sagen, dann könntest du jetzt was bauen, könntest sagen, ich habe hier eine geile Podcast-Software, ja, ich weiß nicht, was man da für Software dafür braucht, aber wahrscheinlich wird man dafür irgendwas brauchen. Ja. Ich will das jetzt darauf haben. Oder zum Beispiel ein Abrechnungstool für meine Rechnungen. Ich baue das dafür. Wir haben Pattern Library etc. ist alles da. Ne? API und so weiter. Alles, was du brauchst. Und dann kannst du es da einstellen. Dann können die Leute das kaufen. Dann können auch andere Kunden dein Produkt kaufen. Du kannst damit Geld verdienen. Und wir können natürlich unseren Kunden viel mehr anbieten. Also wie ein App Store beim iPhone. Das ist halt mittel- bis langfristig die Idee. Und so kriegst du halt als User noch mehr Unabhängigkeit. Also du bist nicht davon abhängig, dass wir dir was installieren, weil wir kennen uns ja damit aus. Mhm. Und auch dann wird es halt einfach nur noch per Knopfdruck gehen.
Und zurzeit ich vergesse mal den Namen, Seedmatch, seid ihr ja hauptsächlich in Deutschland oder nur in Deutschland.
Ja.
Habt ihr Pläne, das dann irgendwann, wenn es soweit ist, das Ganze dann natürlich weltweit zu vergrößern? Oder?
Also Deutschland, Österreich, Schweiz ist im Moment unser Fokus, der deutschsprachige Region, aber wir fangen jetzt schon mit den ersten Schritten der Internationalisierung an. Wir sind schon öfters jetzt in den USA gewesen zum Beispiel, einfach um Leute dort zu treffen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine PR-Agentur dort, die anfängt ein bisschen PR für uns zu machen. Wir stellen jetzt gerade auch unsere Kommunikation so auf, dass wir auf jeden Fall alles fix zweisprachig, also wir hatten natürlich auch vorher schon eine englische Seite, aber die Kommunikation lief halt eher, also wir waren noch sehr deutsch in Anführungsstrichen. Das stellen wir jetzt alles so um, dass wir also universell, international, sprich Englisch sind. Wir bieten jetzt noch nicht Koreanisch oder sowas an. Wir werden so ein paar kleine Tests in Europa machen. Also zum Beispiel, das könnte jetzt, also wir haben uns noch nicht festgelegt, es könnte jetzt so aussehen, dass wir jetzt mal sagen, okay, lass mal gucken, wie das aussieht, wenn wir in die Niederlande gehen. Und dann in den Niederlanden müsste man dann halt, du musst die Distribution aufbauen, die Logistik, den Support musst du aufbauen, du musst auch Community-Management machen, Marketing musst du natürlich machen.
Und Niederlande wäre von hier aus relativ einfach noch.
Genau, ja, um zu gucken, wie läuft das in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur. Und dann ziehen wir die Learnings daraus, machen das vielleicht nochmal dann woanders, nochmal meinetwegen in Polen, Dänemark, sonst wo, Türkei, was weiß ich, irgendwo anders. Und wir wissen, okay, wo müssen wir das Geld hinstecken, dann können wir das Geld auch ausgeben, weil vorher würden wir halt das Geld irgendwie random durch die Gegend schmeißen. Und wichtigstes Ziel ist, 2015 wollen wir in die USA gehen. Also in den USA, das ist mit Abstand für uns der wichtigste Markt. Nicht nur wegen IT-Spendings, sondern auch, wenn du als IT-Produkt in den USA erfolgreich bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt weltweit erfolgreich bist, ungleich höher, weil die Adaption aus diesen Märkten, weil neue Technologien dort gebaut werden, die sich deiner Technologie anpassen und so weiter und so fort. Und wir wollen halt eine Global Company sein. Also es, da gibt es auch kein Pardon sozusagen. Und deswegen ist USA sehr wichtig, ja.
Gerade in den USA, also San Francisco trotzt ja nur so von Startups. Ich glaube, auch viele, glaube ich, viele kleine Firmen, die an euer Produkt brauchen könnten. Mhm.
Ich finde das total großartig. Also ich bin immer dafür, deutsche Firmen zu unterstützen, weil ich glaube, dass Deutschland auf dem IT-Markt absolut im Hintertreffen ist. Es gibt praktisch keine einzige Cloud-Lösung, die aus Deutschland stammt, die benutzt wird. Mhm. Und von daher finde ich es total gut.
Ja, also
ich wünsche euch viel Erfolg.
Vielen Dank. Also das sehen wir eben auch so. Also es gibt halt einen großen IT-Player weltweit, ne, SAP. Aber das ist halt
Software SAP aus Polen.
Ist halt ein riesiger, ja, Software aus Polen sagt ich. Ja, also Unternehmenssitz Mannheim.
Ja, aber.
Aber das stimmt schon. Also wir glauben halt, dass gerade, also viele sagen halt ja, und ist das mit der Datenhoheit, ist das in den USA auch so wichtig und könnte das oder könnte das nicht? Und wir glauben aber, dass die Entwicklung dahin gehen. Es gibt so drei große Trends.
Ich glaube, jetzt gerade mit dem NSA-Skandal dürfte das doch auch die USA interessieren, oder?
Das ist so eine Spitze von einem Eisberg, ja. Aber da sind halt ganz viele Eisberge, ja. Und da, wo viele Eisberge sind, kommt dann irgendwann das Packeis, ja, sage ich einfach mal. Und wir sehen immer so drei große Trends, die irgendwie dafür sprechen, für das, was wir tun. Das erste ist, es gibt so riesige Datenmengen und die werden halt immer mehr, weil Leute soziale Technologien immer mehr benutzen. Und unser Betriebssystem ist ein soziales, also ist eine Social Technology für kleine Unternehmen und Privatpersonen. Und in 10 Jahren wird das Standard sein, mit solchen Tools zu arbeiten. Ne? Das heißt also, die Leute werden solche Tools kaufen. Die Kids, die heute irgendwie jetzt gerade Abi machen und dann irgendwie studieren und dann 5 Jahre im Unternehmen sind, für sie wird Standard sein.
Ja, für mich ist das schon so, in meinem Unternehmen, ich kann halt Dropbox nicht benutzen. Wenn ich halt eine Datei mit jemandem teilen möchte, dann muss ich die entweder per E-Mail schicken oder irgendwo auf einen Folder legen, der dann von jemand anders wieder kopiert wird. Dann existieren auf einmal 2 Kopien von der Datei oder 5.
Genau. Das ist halt hochgradig ineffizient.
Ja.
Im großen Unternehmen ist es natürlich nochmal eine ganz andere, da gibt es eher Security Guidelines und so weiter.
Das ist trotzdem schrecklich.
Ja. Also in kleinen Unternehmen geht es zwar schneller und einfacher, aber es ist auch noch längst nicht überall angekommen. Mhm. Guck dir die ganzen Anwälte an, guck dir die ganzen Ärzte an, guck dir die ganzen sonst wer an, die mit Technologie überhaupt noch gar nichts, die noch gar keine Technologie adaptiert. Und das wird halt mehr werden. Der zweite Trend ist, diese Data Scandals, ne, so wie es mit der NSA, das wird irgendwann jeden Tag kommen. Jeden Tag wird irgendwas passieren, denn die Menge der Daten steigt und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Honeypots, ja, diese Honigtöpfe, wo diese ganzen Daten drin sind, ist immer eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass die gehackt werden. Und dadurch, dass die Gesamtmenge steigt, wird auch nominell die Zahl der Data-Hacks steigen. Und das wird sich in die Köpfe einbrennen und Software und die User werden das in ihre Produktentscheidungen mit einfließen lassen. Und wenn ich als Unternehmen keine Antwort mehr darauf habe, dann werde ich raus sein aus dem Markt in 10 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, in x Jahren.
Ja.
Und das dritte ist, Hardware wird immer kleiner. Das heißt, also das, was heute noch so groß wie unser Server ist, vielleicht in 10 Jahren so groß wie ein iPhone.
Ja, früher waren es ganze Räume, die hatten.
So. Genau. Ja. Also unser Ding war noch im Jahr 2000 1000-mal so groß, wie es jetzt ist. Also hätte es sein müssen.
Mhm.
Also so groß wie dieser Raum, in dem wir hier sitzen.
Ja.
Gerade, ja. Und diese drei Trends sprechen einfach dafür, dass wir glauben, dass es in der Zukunft solche, und wir werden nicht die Einzigen sein, die sowas bauen, dass wir sowas machen können. Und wir sind halt als deutsches Unternehmen, könnten wir auch mit der Ideologie, mit der deutschen, oder ich sag mal, mit der deutschen, mit den ganzen deutschen Tugenden, ja, könnten die Leute uns halt als Speerspitze dieser Bewegung sehen. Und darauf arbeiten wir hin.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ja,
Speerspitze der Bewegung. Heute Abend, was ist dein Tipp? Heute Abend spielt Deutschland gegen Argentinien im Endspiel.
Genau, falls ihr es noch nicht gewusst habt, das ist schwierig dran vorbeizukommen.
Oder falls ihr es nachhört.
Ja, also ich habe mal gehört, in Nordkorea, im nordkoreanischen Staatsfernsehen spielen Nordkorea gegen Portugal. Habt ihr das nicht mitbekommen?
In Nordkorea?
Das nordkoreanische Staatsfernsehen strahlt aus, dass Nordkorea bei der WM im Finale steht mit Portugal. Das ist die Propaganda.
Okay.
Aber in Nordkorea ist es ja auch so, dass die nur Nordkorea schießt Tore und trotzdem verlieren sie.
Ja.
Das ist eigenartig.
Es ist Habe ich noch nicht gehört.
Ja, muss mal googeln, das ist ganz, ganz witzig, ja. Naja, also mein Tipp, alles andere als ein Sieg wäre für mich unakzeptierbar.
Stürze dich aus dem Zehnerstock.
Ja, wahrscheinlich. Nein. Also ich glaube auf jeden Fall, Deutschland hat das Potenzial zu gewinnen und ich glaube, das werden sie auch.
Holger, was ist dein Tipp?
Also bei Kicktipp, da habe ich 2-0 eingetragen. Ich glaube aber 3-0 eigentlich, okay, für Deutschland.
Ich glaube 3-2. Aber ich habe auch die Einstellung, entweder wir werden Deutscher
Meister.
Oder die haben das Spiel halt verloren.
Ja.
Wir müssen ja auch immer, wir müssen ja auch unsere Emotionen ein bisschen tief halten. Es ist noch nie eine Mannschaft Weltmeister geworden, die 7-1 im Halbfinale gewonnen hat.
Ja.
Das müssen wir doch mal klar machen. Das ist nicht so sehr wahrscheinlich.
Nicht so leicht.
Gut.
Alles klar.
Danke, Philipp.
Ja, vielen Dank euch. War super.
Ja, gerne wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.